Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, der aus Dortmund zu uns gekommen ist, der Kameramann ist, Filmemacher ist, Sozialarbeiter. Guten Morgen und herzlich willkommen, Sascha Bisley.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen.
Herr Bisley, Ihr erstes Leben bestand aus Alkohol, aus Drogen, aus Gewalt und aus Kriminalität. Wie weit ist das weg?
Ach, das ist sehr nah. Ich beschäftige mich ja immer noch damit und das sehr intensiv. Ich glaube, dieser Wunsch, das nicht vergessen zu wollen, sorgt dafür, dass ich mich damit immer wieder konfrontiere.
Sie sind schuld am Tod eines Menschen, Jonathan, ein Obdachloser, den Sie so lange geschlagen und malträtiert haben, dass der dann später an den Spätfolgen gestorben ist. Denken Sie jeden Tag an den?
Nein, ich glaube, das ist auch nicht möglich. Ich versuche es nicht mehr zu verdrängen und ich glaube, dass es auch daran liegt, dass ich mich mit der Tat sehr intensiv auseinandersetze, ein Buch drüber geschrieben habe, in Schulklassen gehe, davon berichte. Ich glaube, das sorgt dafür, dass ich das sehr kontrolliert in Erinnerung behalte. Ich glaube, das wird sonst mein Leben zerstören. Das wäre sonst nicht möglich.
Kann man mit sowas komplett abschließen?
Nein. Also ich nicht. Ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die das können. Wahrscheinlich gibt es die, aber für mich ist es undenkbar. Also mir hat diese Vergebung meines Opfers erst das Leben, das ich jetzt führe, ermöglicht und dafür bin ich sehr dankbar.
Dieses Opfer hat etwas sehr Bemerkenswertes gemacht. Jonathan hat in ihrem Gerichtsverfahren ausgesagt, er hat für sie ausgesagt und er hat den Richter um ein mildes Urteil gebeten. Warum hat er das gemacht?
Das frage ich mich bis heute. Aber ich glaube, so eine Teilerklärung dafür wäre, Jonathan selbst wurde von der Polizei als unangenehmer Obdachloser, wie sie sich damals geäußert haben, beschrieben. Jemand, der sehr viele Vorstrafen hatte, auch in Gewaltdelikten. Und in den Briefen, die wir uns gegenseitig geschrieben haben, hat er des Öfteren erwähnt, dass er sich sehr gut in meine Lage hineinversetzen kann und eigentlich ganz genauso gewesen ist früher. Und er einfach nachvollziehen kann, dass er zur falschen Zeit am falschen Ort war und mir verzeiht. Das hätte jeder sein können.
Mussten Sie Ihr Leben komplett umkrempeln, dann auch mit der Gefängniserfahrung im Hintergrund? Oder hat es gereicht, an ein paar Stellschrauben irgendwie ein bisschen was zu drehen?
Ich glaube, grundlegend sollte man sich selbst verändern können. Das Leben verändert sich dann automatisch nebenher. Alte Gewohnheiten, vielleicht auch Wertesysteme neu überdenken und einfach ehrlich zu sich sein. Ich habe eingesehen, dass ich ein Vollidiot gewesen bin, dass ich mein Leben mit Mist und Dreck verbracht habe und dass nur ich daran schuld war. Nicht falscher Umgang oder schlechtes Elternhaus oder nicht in den Arm genommen worden zu sein, sondern dass ich einfach an vielen Punkten die falschen Entscheidungen getroffen habe. Das passiert nur Idioten.
Kann man das alte Leben, kann man die alten Werte, kann man auch die alten Freunde einfach entsorgen?
Nicht ganz einfach, aber der Versuch ist es auf jeden Fall wert und bei mir hat es bis jetzt ganz gut geklappt. Also 25 Jahre Straffreiheit sind da schon mal ein guter Beweis für mich. Das habe ich früher nicht mal einen Monat hinbekommen. Und ich glaube, dass dieses Umfeld natürlich ganz wichtig ist für den Nährboden, der sowas möglich macht. Aber wie schon gesagt, ich glaube, die Hauptentscheidung liegt bei einem selbst. Und wenn man das nicht möchte, dann tut man Dinge auch einfach nicht.
Also der für mich entscheidende Satz, den Sie vorhin gesagt haben, war, ich war derjenige, der schuld dran ist und der verantwortlich ist. Und nicht die Umstände und die falschen Freunde oder wer auch immer.
Ich habe im Gefängnis so viele Menschen kennengelernt, die immer gesagt haben, ich bin unschuldig hier, ich hatte einen schlechten Anwalt gehabt oder eigentlich war ich gar nicht der Täter. Ja. Da, so kann man keine Resozialisierung starten.
Sie sind auch professioneller oder semi-professioneller Piercer?
Ich hoffe doch professioneller, ja.
Ist das, um das sinnvoll und gut zu machen, braucht man da eine Ausbildung?
Man sollte eine machen, aber es gibt keine offiziell anerkannte. Aber man muss sich schon ausbilden lassen, das auf eigene Faust zu starten, wäre, glaube ich, ein bisschen riskant.
Ja, was haben Sie da gelernt, bevor Sie an die Leute dran sind?
Mit einem Mediziner zusammen über ein Jahr lang hinweg sehr intensiv diese Praktiken durchgeführt. Und das ist eigentlich alles Learning by Doing im Endeffekt. Ja. Es gibt keine genormte Ausbildung oder irgendeine Schule dafür. Ich glaube, heute sieht das anders aus. Es gibt Akademien für subkutanen Körperschmuck, wie sich das nennt mittlerweile.
Okay, welcher Körperschmuck, was die Anbringung angeht, ist relativ einfach, welcher ist kompliziert?
Ich glaube, die Zunge ist somit das Einfachste.
Und das Einfachste?
Ja, das Einfachste und auch für mir das Angenehmste. Geht sehr schnell, ist unkompliziert, ungefährlich, ist nur ein Muskel.
Aha. Nase?
Nase ist sehr unangenehm, also für den Delinquenten jedenfalls, für mich nicht so.
Warum ist es, weil es so ein Schmerzzentrum ist?
Genau, die Nase ist sehr, sehr empfindlich. Nerven laufen da sehr viele zusammen, also Empfindungsnerven jedenfalls. Man kennt das, ein Schlag gegen die Nase und dann sofort Tränen einem die Augen.
Das heißt, die koksen vorher, damit man es nicht spürt?
Ich hoffe doch nicht, wenn ich das mitkriegen würde, würden sie bei mir nicht gepierst werden.
Was ist mit den Ohren, mit den Ohrläppchen?
Mache ich auch sehr häufig, weil das Vertrauen zu Juwelieren, die das ja sonst angefertigt haben, dann doch ein bisschen geschrumpft ist im Laufe der Jahre. Diese Ohrlochpistolen haben den Ruf, dann nicht sterilisiert zu werden und einfach wieder unter dem Schmucktresen zu verschwinden nach Gebrauch.
Okay.
Und da hat man natürlich die Chance, eine Menge Keime einzufangen.
Und wenn wir eine Etage tiefer gehen?
Das ist sehr häufig. Ja, das macht schon 30% Intimpiercings oder Brustwarzen. Ja.
Männer, Frauen?
Sowohl als auch.
Ja?
Ja, im Intimbereich, aber eher Frauen.
Intimbereich, was ist da kompliziert?
Eigentlich alles. Also wenn man da nicht aufpasst, also eine Menge Blutgefäße, aber jetzt irgendwelche Nervenschädigungen oder so, das ist eigentlich eher so eine Talkshow-Legende. Also passieren kann da so gesehen nicht sehr viel, außer dass man Gefäße trifft, die dann stark bluten halt.
Das machen Sie dann aber allein oder ist da ein Mediziner dabei, der im Falle eines Falles dann eingreifen könnte?
Das mache ich allein.
Haben Sie eine Erklärung gefunden im Laufe Ihrer Tätigkeit, warum Menschen diese Form der, verzeihen Sie das, meine persönliche Meinung, Selbstverstümmelung praktizieren?
Ich glaube, es ist bei vielen Leuten erfahrungsgemäß so, dass nach dem Ende einer Beziehung sehr viel Neues versucht, dass man versucht, was Neues auszuprobieren und dann nochmal ein bisschen Pep reinbringen möchte, wie man das so schön sagt. Aber viele natürlich auch, die aus der Sadomaso-Richtung kommen und das natürlich für irgendwelche Spielereien benutzen.
Wobei nach dem Ende einer Beziehung man ja auch die Wohnung putzen kann.
Also, das werde ich mir notieren.
Ist vielleicht die sozial verträglichere Variante. Wir haben sie, und das ist mein Fehler zugegebenermaßen, auch im Intranet und im Internet, in ihrer Vorstellung auch als Tätowierer bezeichnet. Okay. Das sind sie nicht.
Nein.
Gleichwohl sind sie, zumindest was ich sehe, quasi ab dem Kinn abwärts tätowiert.
Ganz genau, ja. Warum? Eigentlich komplett voll.
Warum?
Ich hatte das Bedürfnis, so aussehen zu wollen. Andere machen sich vielleicht die Haare in einer verrückten Farbe oder so. Ich wollte was Permanenteres haben.
Hatte ist Vergangenheitsform.
Mhm.
Gilt das noch?
Das gilt immer noch. Ich bin ja immer noch dabei. Das meiste davon ist also auch nach meiner Haftzeit entstanden. Nicht davor oder dabei, wie man denken möchte. Und ich bin jetzt auch noch regelmäßig immer unter der Nadel, solange bis der ganze Rest auch noch voll ist. So 30% muss ich noch, glaube ich.
Und mit allem, was passiert ist an Ihrem Körper, sind Sie auch zufrieden?
Das wäre jetzt gelogen, wenn ich ja sagen würde. Es gibt so ein, zwei Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt bereue, aber die qualitativ dann doch ein bisschen bescheiden ausgefallen sind. Das ist den 80er Jahren geschuldet.
Okay.
Die Qualität und die Technik war dann noch nicht so wie heute.
Aber das dann irgendwann wieder wegmachen zu lassen, ist, glaube ich, eine relativ schmerzhafte und auch teure Prozedur.
Das möchte ich auch nicht. Also ich habe so einen Kalenderspruch vorne auf dem Hals, lebe dein Traum. Seitdem das jetzt das Motto der Sparkasse ist in der Werbung, denkt man schon mal darüber nach, einem Laserzentrum zu fahren.
Okay.
Aber irgendwie hat man sich dafür entschieden und das ist ein Teil von mir. Ich mag das.
Haben Sie auch dran gedacht, dass das Ganze irgendwann mal nicht mehr in Mode sein wird und Sie dann als Unikat durch die Gegend laufen?
Also ich hoffe, dass es überhaupt nicht erst richtig in Mode kommt. Jedenfalls nicht so wie ich, sich das Gesicht oder den Hals oder die Hände tätowieren zu lassen. Das ist mir jetzt schon viel zu viel. Leute, die versuchen, ihre ganze wunderbare Persönlichkeit in einer kleinen Unendlichkeitsschleife auf dem Handgelenk zu verewigen.
Um nochmal auf Kindheit und vor allem die Jugend zu kommen, dieser Dreiklang damals Alkohol, Drogen, Gewalt. Bemerkenswert insofern, dass sie zwar aus einer kinderreichen, aber keinesfalls aus einer kaputten Familie gekommen sind.
Ja, nach außen hin wahrscheinlich eher nicht. Kleine bürgerliche Familie, nach innen schon große Narben auf jeden Fall. Also kurz vor meiner Geburt, muss man dazu sagen, sind zwei meiner Geschwister auf tragische Weise ums Leben gekommen. Meine Schwester mit 6 Jahren vor den Augen meiner Mutter vom Auto überfahren worden. Mein Bruder mit 13 von einem Klassenkameraden umgebracht worden. Und kurz danach kam ich als Nachzögling, der eigentlich nicht geplant war. Und ich glaube, meine Eltern waren emotional, glaube ich, ziemlich Schrott zu der Zeit.
Ja.
Verständlicherweise.
Also und auf Sie Essen, hat man denn als Kind bekommen. Auch relativ viel projiziert? Hatten Sie das Gefühl oder diese Erinnerung daran?
Also rückblickend habe ich manchmal sogar das Gefühl, dass so gelebt wurde nach dem Motto, investier nicht zu viel in den Kurzen, der verreckt ja auch noch auf der Hälfte. Das ist jetzt vielleicht ein harter Satz, aber
relativ herb formuliert.
Ja, also es gab natürlich auch, natürlich war das nicht alles schrecklich und schlimm und emotional verhärmt, aber es fehlte einfach so eine gewisse Zuwendung, meiner Meinung nach. Also,
dennoch muss man ja irgendwie auf die falsche Spur kommen.
Natürlich.
Wie war das bei Ihnen? Was war da ausschlaggebend?
Ich glaube, durch diese selbstgewählte Außenseiterrolle, die ich irgendwann hatte, in der Schule auch nicht unbedingt so der beliebteste bei den Freunden gewesen, habe ich mir irgendwann versucht, andere Reibungsflächen zu suchen. Ja, das waren martialische Männerbunde, das waren Typen, die was hergemacht haben, die gewalttätig waren, die gesoffen haben, die Drogen genommen haben.
Ältere?
Ja, natürlich. Ja. Wesentlich älter. Ich wollte einer von den Coolen sein. Und das habe ich dann ausgereizt, leider Gottes.
Wann haben Sie in einem direkten Kontakt das erste Mal erlebt, dass man mit Gewalt, mit Brutalität was erreichen kann?
Sehr früh, mit 13 circa. ja, ungefähr mit 13, 14 auf jeden Fall. Ja. Und das prägte dann auch den Alltag. Ja. Wenn ich wusste genau, wenn ich immer auf die Schnauze haue, dann kriege ich das, was ich möchte. Ja. Zumindest habe ich das Gefühl, lebendig zu sein. Das war wie eine Art Selbstverletzung auch.
Wann haben Sie das erste Mal das Gefühl gehabt, jetzt bin ich volltrunken?
Oh, das war wahrscheinlich davor. Ah. Ja, definitiv. Ja. Wie es im Sauerland so ist. Ja, auf jeder Familienfeier glaubt ein Schwibschwager, dass ein ordentlicher Schluck Maria Kron noch niemandem geschadet hätte. Ich glaube, ich habe meine ersten Rauscherlebnisse bestimmt im einstelligen Alter erlebt.
Haben Ihre Eltern davon was mitbekommen?
Ich glaube nur am Rande. Und ich glaube dann eher so dieses Abgetane, naja, das ist okay. Ja nicht so schlimm, wenn man mal. Aber wenn man dann unterm Tisch rumkrabbelt und die Gläser austrinkt, ist das dann doch nicht mehr so lustig, glaube ich.
Wann haben Sie Ihre ersten Drogenerfahrungen gemacht?
Auch sehr früh, mit 11, 12, 13 die Ecke. Also ich habe angefangen mit Klebstoffschnüffeln von meinen Modellbauflugzeugen. Habe ich im Fernsehen gesehen, dass Kinder das in Südamerika machen, aus Tüten schnüffeln. Das wollte ich ausprobieren.
Wie war das?
Gut.
Was war daran gut?
Es war entlastend. Es war wie ein Ventil. Ja, man konnte weg sein für einen Moment, vergessen.
Ja. Und danach?
Danach hatte man Kopfschmerzen und es ging einem schlecht. Und der Wunsch dann nachzulegen, der veräppte dann sehr schnell. Und ich habe dann andere Drogen gefunden. Alkohol war meine favorisierte Droge, ganz klar. Ja. Dann kam Cannabis dazu. Ich habe gekifft wie ein Wahnsinniger, durchgehend. Und
Kokain?
Kokain seit dem 16. Lebensjahr in rauen Mengen.
Wie haben Sie das alles bezahlt?
Durch Überfälle. Ja, also wenn man sowieso gerade schon mal jemandem auf die Fresse gehauen hat, konnte man ihm auch noch das Portemonnaie abnehmen. Mhm. Das erklärte sich von selbst. Also Geld war eigentlich nie ein Problem. Auch Verkaufen von Drogen, um den eigenen Konsum zu finanzieren.
Heroin, Crack?
Crack bis jetzt nicht. Ja, und ich hoffe, dabei bleibt es auch. Aber mit Heroin habe ich Erfahrungen im Gefängnis gemacht und vor dem Gefängnis habe ich Heroin geraucht, aber im Gefängnis dann auch gespritzt.
Ja. Und wie davon losgekommen?
Ich habe es nur einmal gespritzt und habe auch direkt gemerkt, wenn ich das nochmal mache, dann wird das dein Leben bestimmen, weil das war genau meine Droge.
Der erste Teil Ihres Lebens, der nicht besonders schöne Teil mit der Gewalt, mit der Kriminalität, mit dem fast Totschlag oder Totschlag insofern, als der, den Sie malträtiert haben, später an den Folgen gestorben ist, das alles garniert mit Alkohol und Drogen. Wann war für Sie klar, in welchem Moment war klar, ich muss mein Leben radikal ändern, sonst gehe ich komplett vor die Hunde?
Ich glaube, das kann man sehr genau datieren auf den Zeitpunkt im Gefängnis. Das war für mich eine Erfahrung, die ich so nicht erwartet hatte. Ich habe immer gedacht, das gehört vielleicht zu einer guten Karriere sogar dazu. Gar nicht so schlimm. Viele Freunde von mir waren im Gefängnis, ich hatte ein paar besucht. Aber als ich dann da war, diese Isolation gepaart mit, also alleine zu sein und dann sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen, keinen Kontakt zu Freunden, die Einfluss nehmen können oder die einen irgendwie inspirieren können, um das so zu sagen.
Und keine Ablenkung?
Keine Ablenkung, keine Drogen, kein Alkohol. Oder zumindest wenig Drogen und Alkohol. Auch im Gefängnis ist das ja kein Problem. Aber da sitzt man auf einmal mit sich alleine auf 10 Quadratmetern und steht vor den Scherben seiner Existenz. Da sitzt du in der Zelle bis 19, hast eine abgeschlossene Ausbildung, einen Schulabschluss, kannst ganze Sätze sagen und fragst dich auf einmal, wie bist du hier hingekommen? Du hast jetzt 10 Jahre Jugendhaft vielleicht zu erwarten, wenn alles schief läuft.
Okay.
Und da war mir ganz klar, ich bin selbst schuld. Ja, ich habe ein Leben geführt, das ganz klar auf dieses Ergebnis hinausläuft. Also kannst du es auch ändern. Ja.
Sie hatten ja letztlich dann, und das haben Sie sich vermutlich auch im Knast überlegt, zwei Möglichkeiten. Entweder ich beende das Ganze, man kann sich auch umbringen, oder ich ändere mich radikal, um sozusagen irgendwie auf eine Spur zu kommen, die mir dann später ein sinnvolles Leben ermöglicht.
Ich habe beide Versionen gewählt. Ich habe im Gefängnis versucht, mich aufzuhängen nach 2 Monaten. Das hat nicht funktioniert.
Warum hat es nicht geklappt?
Ich war wahrscheinlich nicht geschickt genug. Aber der Wunsch war definitiv da. Es war weniger ein Aufbegehren oder irgendwie gefunden wollen werden, sondern das war definitiv einfach, die Scham hat mich überwältigt. Ich wollte einfach raus, mich der Verantwortung entziehen, mich diesem ganzen Mist nicht mehr stellen. Die Tat, da kam ich überhaupt nicht mit zurecht. Und dazu diese Umstände im Gefängnis. Ich habe gedacht, das ist für alle das Beste.
Wie war das Gefühl, als es nicht geklappt hatte?
Schrecklich, schrecklich. Ich bin wach geworden, hatte einen riesigen roten Streifen am Hals und blaue Augen, die mir aus dem Kopf gequollen sind und wurde gefunden. Habe dann eine psychologische Beobachtung bekommen und dann wurde eigentlich alles noch schlimmer, weil dann musste ich mich damit auseinandersetzen.
Okay.
Aber das war eine lehrreiche Zeit. Ja. Da habe ich gemerkt, irgendwie, du hast es jetzt in der Hand. Entweder du setzt dich jetzt auf den Hintern und drehst dein Leben komplett um oder du wirst irgendwann wieder hier enden und das wollte ich nicht.
Das war dann auch für Sie der Tiefpunkt, ab dem es dann zumindest peu à peu aufwärts ging?
Ich glaube, der Tiefpunkt war die Tat selbst. Ich glaube, am nächsten Tag bei der Verhaftung habe ich gemerkt, was ich für ein Mensch bin. Und der wollte ich nie sein. Und das war nicht zu revidieren. Und dieser Gedanke, das nicht rückgängig machen zu können, der treibt mich bis heute um. Und das war der Tiefpunkt definitiv.
Wenn Sie, was ja regelmäßig passiert, heute in ein Gefängnis gehen, dann in anderer Funktion. Für wen gehen Sie wo rein?
Ich arbeite als Anti-Gewalt-Trainer in dem Gefängnis, in dem ich früher selbst gesessen habe. Und
Iserlohn?
Genau, in der JVA Dröplingsen in Iserlohn. Und da arbeite ich dann für die Stadt Iserlohn in dem Sinne.
Jugendvollzugsanstalt?
Ganz genau.
Was sind da für Leute drin?
Das ist eigentlich alles gemischt. Das ist ein Querschnitt durch die Gesellschaft. Eine Menge Eigentumsdelikte natürlich, viel Raub, Einbrüche, aber natürlich auch Gewalttäter, Mörder, alles dabei.
Drogen?
Natürlich.
Hierarchisch organisiert, wie der Männerknast auch?
Eigentlich wie jeder Knast. Also das ist beim Frauenknast nicht anders. In jedem Knast gibt es jemanden, der auf den Tisch hauen kann und das auch deutlich macht. Und andere, die sich dem oder denen unterwerfen. Das ist nicht unbedingt an Herkunft geknüpft, aber es gibt schon starke Gruppenbildungen.
Wer ist in Iserlohn oben und wer ist unten?
Ich glaube, dass es da keine Veränderungen gibt. Ich glaube, das war schon immer so und das wird schon immer so sein, dass derjenige, der sich am besten durchsetzen kann, wahrscheinlich auch das Sagen hat. Also eine direkte Person kenne ich jetzt nicht da, aber man merkt es den Leuten an, wie sie gehen, wie sie sich bewegen, ob sie oben oder unten sind.
Hängt es nicht auch vom Delikt ab? Also ein Bankräuber ist höher angesiedelt als ein Kinderschänder?
Es gibt eine Hierarchie auf jeden Fall. Kinderschänder, Vergewaltiger, unterste Stufe natürlich, indiskutabel, werden keine Freunde finden im Gefängnis. Nicht mal bei den Bediensteten wahrscheinlich. Aber ansonsten gibt es, glaube ich, keine Hierarchien. Ich glaube, dass ein Knastchef auch ein Einbrecher sein kann, nicht unbedingt ein Mörder sein muss.
Mit wem arbeiten Sie im Knast?
Das sind oft Sozialarbeiter, aber natürlich auch Bedienstete. Das ist eine sehr enge Zusammenarbeit. Allen ist daran gelegen, dass die Gesamtsituation da entspannter wird. Und das ist mit den Trainings auf jeden Fall zu einem Teil gegeben.
Sind die Bediensteten und die Sozialarbeiter überfordert im Knast, weil sie letztlich das Ganze gar nicht unter Kontrolle halten können?
Ich glaube, überfordert wäre das falsche Wort dafür. Aber ich denke schon, dass eine personelle Unterbesetzung natürlich zu Stress führt und der dann natürlich auch auf die Gesamtsituation abfärbt. Aber ansonsten finde ich, dass die Menschen, die da arbeiten, das extrem gut handeln. Ja? Und den Eindruck hatte ich auch damals schon, als ich selbst inhaftiert war. Ich hatte nie Hass auf Beamten oder Schließer, wie man sie damals genannt hat, weil ich einfach gemerkt habe, dass sie da einen sehr guten Job machen und natürlich auch menschlich manchmal einfach überfordert sind und dann auch anders reagieren, als man es erwartet.
Sie haben keine Sadisten erlebt?
Es dauert schon zu lange für ein glaubwürdiges Nein, oder?
Ein bisschen, ja.
Ich glaube schon, dass ich jemanden kennengelernt habe, der dazu geneigt hat, die Situation, diese Machtsituation auszukosten.
Ausnahme aber, oder Regelfall?
Die absolute Ausnahme.
Okay. Mit wem von den Gefangenen haben Sie zu tun?
Eigentlich mit Leuten, die kurz davor stehen, entlassen zu werden und die natürlich dann auch irgendwann im Haus 3 nennt sich das, der offene Vollzug, die also so weit sind, dass sie eine Möglichkeit kriegen zu reflektieren, wer sind sie jetzt und wie gehe ich in Situationen draußen mit Provokationssituationen um? Wie reagiere ich da? Kann ich da anders auftrumpfen als nur mit der Faust ins Gesicht?
Wie gut sind die auf die neue Realität vorbereitet?
Gar nicht.
Das heißt?
Ich glaube, dass bei vielen einfach durch dieses Gefüge, das sie vorher Familie oder Leben genannt haben, eine ganz andere Grundsituation besteht. Und wenn die dann rauskommen, werden die eigentlich ins kalte Wasser geschmissen, so gesehen. Also natürlich haben die manchmal eine Ausbildung, die sie im Gefängnis gemacht haben und werden sozial betreut und vorbereitet. Aber das sind natürlich Straftäter und teilweise auch emotional verwahrloste Typen teilweise. Ja, nicht alle, aber bei denen es halt schlimm ist, da denkt man sich, wenn der rauskommt, das wird ein hartes Stück Arbeit.
Aber kommen die besser oder schlechter raus aus dem Knast?
Sowohl als auch. Also ich glaube, die Rückfallquote ist im Jugendgefängnis sehr hoch. Bei lebenslänglichen ist es nur 1%.
Sie leben und arbeiten inzwischen auch als ein Filmemacher, der für wen hauptsächlich dann arbeitet und tätig ist?
Im Moment fürs ZDF. Ich drehe meine eigene Reportage, die heißt Szene Deutschland und läuft auf ZDF Info. Okay. 3 Folgen bis jetzt.
Welche Folgen waren das?
Die erste Folge war unter Hooligans, die zweite unter Junkies und die dritte war unter Tätern, die dann auch zum großen Teil über meine eigene Geschichte ging.
Unter Tätern, den Film habe ich gesehen. Mhm. Klar, die eigene Geschichte, also selbst gewalttätig gewesen zu sein, kriminell geworden zu sein, dieser Fast- oder Quasi-Totschlag an einem Obdachlosen und dann die Begegnung mit anderen Tätern.
Und Opfern.
Und Opfern.
Und Opfern, ja, natürlich.
Und Opfern. Genau. Welche Begegnung war schlimmer für Sie, die mit den Tätern oder die mit den Opfern?
Ich glaube, die waren beide gleich schlimm. Jeder auf seine eigene Art. Mit den Tätern natürlich zu sehen, dass man selbst Dinge getan hat, die man nicht mehr rückgängig machen kann. Und bei den Opfern die Erkenntnis, einfach nochmal den Spiegel vorgehalten zu bekommen. Ja, also Opfer, die denen schlimmes Leid passiert ist, denen schlimme Dinge angetan wurden. Oder die Eltern zum Beispiel vom kleinen Mirko, die schlimme Sachen erlebt hatten, wo man dann da sitzt und sich denkt, du bist genau einer von den Leuten, die solche Sachen gemacht haben.
Ja. Wobei die Eltern, glaube ich, eine sehr, sehr große Größe auch gezeigt haben im Verhalten gegenüber dem, der
genau, die haben dem Täter so vergeben. Genau. Und das war natürlich dann für mich auch nochmal eine neue Erfahrung, mit denen im Wohnzimmer zu sitzen und selbstgemachte Hawaii-Toasts mit denen zu essen und darüber zu reden, wie sie dem Mörder ihres 10-jährigen Sohnes vergeben konnten. Ja. Und sie sitzen selbst dabei mit einem Täter am Tisch und sind freundlich und überaus gute Menschen. Also das war eine tolle Erfahrung.
Ein Täter von früher, der auch auf seine Art seine Spur gefunden hat, mit dem haben wir vor ein paar Jahren auch mal Sendung gemacht, Dieter Gurkasch, Raubmörder, saß glaube ich insgesamt 25 Jahre im Gefängnis, arbeitet jetzt als Yoga-Lehrer in Hamburg, auch nie mehr dann straffällig geworden. Wie haben Sie den erlebt?
Ja, es war eine sehr seltsame Verbindung zwischen uns. Wir haben uns sehr gut verstanden, er war mir sehr sympathisch. Ich glaube, andersrum fühlte sich das ähnlich an. Und wir haben auch, wenn die Kameras aus waren, sehr, sehr gute, sehr tiefe Gespräche geführt. Also ein Mann, der den Raum füllt, wenn er reinkommt und der auch, der es mir sehr leicht gemacht hat, ihn zu mögen.
Mit dem haben Sie was sehr Originelles gemacht, insofern, als Sie die Knastzelle quasi versucht haben nachzubauen, um dieses Gefühl wieder hochzuholen, auf 6, 7 oder 8 Quadratmeter zu leben.
Und wir haben das ja nur mit Klebeband auf dem Boden, die Umrisse abgeklebt, und trotzdem war diese bedrückende Enge sofort wieder da. Und man sieht auch in den Aufnahmen, glaube ich, ganz gut, dass wir beide zwar so ein bisschen miteinander scherzen und flachsen, aber dass das, glaube ich, auch eine Art Schutz gewesen ist. Also wir haben uns sofort wieder in diesem Turnus des Gefängnisses gefühlt, und das war schon beeindruckend.
Also bei Ihnen waren es keine 25 Jahre, sondern ein Jahr. Aber hat auch dieses eine Jahr dazu geführt, dass Sie bis heute Albträume manchmal haben?
Definitiv. Aber ich glaube, bei mir sind die Albträume eher der Tat als dem Gefängnis geschuldet. Das Gefängnis war für mich eigentlich ein Auslöser, mein Leben zu überdenken. Ja, so kann man das sagen.
So war es damals.
Ja.
Sie leben in Dortmund, sind aber nicht unbedingt oder jedenfalls nicht ausschließlich Fan von Borussia Dortmund.
Nein,
kann man es zurückhaltend so formulieren?
Das kann man sehr zurückhaltend so formulieren, ja.
Stattdessen?
Der FC Schalke, da schlägt mein Herz. Nein, noch als ich ganz jung war, aufgrund der Nähe zu Stuttgart durch meine Schwester, die hier früher gewohnt hat, war ich tatsächlich Stuttgart-Fan. Aber dann konnte ich irgendwann selbst denken.
Okay.
Und dann hat auch das aufgehört.
Und mit dem Umzug kam dann die Nähe zu Gelsenkirchen und die Nähe zu Schalke 04.
Ja, da ich ja gebürtig aus dem Sauerland bin, ist da schon eher Schalke geprägt, das Umfeld. Okay. Ja, sagen wir mal 50-50. Aber ich habe mich für Schalke entschieden. Und dann da zu wohnen im Feindesland so gesehen, in Dortmund, war für mich kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. Ich mag die Stadt, aber der Verein ist nicht meins.
Und diese extreme Rivalität existiert tatsächlich? Weil von außen betrachtet erscheint es einem möglicherweise ein bisschen sinnlos.
Ja, ich glaube, es wird auch mittlerweile viel damit gespielt und kokettiert. Es gibt natürlich so ein paar Hardcore-Cracks, die aber jetzt auch nicht ernst zu nehmen sind, meiner Meinung nach, die das auch mit Gewalt durchbringen würden. Aber wenn man jetzt, also ich gehe auch im blau-weißen Trikot bei mir durch die Straße irgendwie zum Kiosk und da werde ich
von nix.
Nein, das machen sich die Nachbarn halt lustig drüber. Und dann haut man sich ein paar Sprüche um die Ohren. Das ist eigentlich eher ganz sympathisch, die Rivalität. Also es ist so ein bisschen Necken.
Sie haben einen Film gemacht über die Hooligan-Szene. Da hauen Sie sich keine Sprüche um die Ohren, sondern da wird Gewalt praktiziert. Was sind das für Leute, die das machen, und warum machen Sie es?
Ich glaube, das ist ein Durchschnitt auch durch die Gesellschaft. Das sind auch Leute mit sehr hohem Bildungsstand dabei. Es sind nicht nur, wie man denken mag, irgendwelche Vollidioten, die sich volllaufen lassen und sich auf die Fresse hauen. Es sind viele Leute, die das als Ventil nutzen, die Gewalt als sich selbst erleben sehen und am Wochenende mit Gleichgesinnten das erleben wollen, was sie selbst als Sport bezeichnen würden.
Gibt es eine Choreografie der Gewalt?
Ich glaube, das ist eine nicht abgesprochene Choreografie. Etwas, das sich automatisch ergibt. Wenn man in einem Pulk von 30, 40 Leuten oder auch mehreren hundert Leuten, je nachdem wo man ist, aufeinander zuläuft, dann ist das eine automatische Choreografie, eine Art Schwarmverhalten. Vielleicht kann man das mit Fischen vergleichen oder so. Ja. Aber es ist nichts, was vorher abgesprochen wird, bis auf die Orte, an denen man sich trifft halt.
Wen attackiert man und wann hört man auf?
Also es gibt ja die Legende vom Ehrenkodex, dass wenn jemand am Boden liegt, spätestens da Feierabend ist. Ich habe selbst erlebt, dass das, glaube ich, nicht unbedingt existiert. Das kommt immer auf denjenigen an, den man da gegenüber hat. Das wäre wünschenswert, ist aber, glaube ich, in den meisten Fällen nicht so. Ich glaube, wenn Gewalt eskaliert, dann mit aller Konsequenz.
Okay, auf der anderen Seite leben wir ja nicht in einem rechtsfreien Raum. Das heißt, welche Rolle spielt die Polizei bei solchen Auseinandersetzungen?
Ja, die Polizei hat natürlich durch eine große Mannstärke und durch die Versuche, die Leute irgendwie zu lenken und zu leiten, also auf ihrem Weg vom Zug zum Stadion und auch wieder zurück, natürlich einen großen Einfluss darauf. Aber es gibt natürlich auch Treffen, von denen man überhaupt nichts mitbekommt, wo die Polizei gar nicht weiß, dass das gerade stattfindet. Und das sind eigentlich diese, früher in den 80ern oder 90ern nannte man dass sich auf einem Acker treffen. Da wurde sich vorher verabredet, man trifft sich in irgendeinem Waldstück, dann stehen zwei Leute, die filmen das mit einer Videokamera und dann hauen sich die beiden Parteien die Birne ein. Und danach geht man manchmal sogar noch ein Bier trinken. Das ist, glaube ich, aber heute eher nicht mehr der Fall.
Jetzt gibt es ja diese Ultraszene in den verschiedensten Bundesliga-Städten, die erstens massiven Druck ausüben auf den DFB und auch auf die jeweiligen Vereine. Wie sehen Sie das?
Also mir ist dieses Phänomen damals vollkommen unbekannt gewesen. Es gab diese Gruppierung nicht, jedenfalls existierte diese Namensgebung Ultra nicht. Heute sind das schon Gruppierungen, die halt einen großen Einfluss haben auf Spielereinkäufe, auf also in Italien zum Beispiel kann man beobachten, dass bei manchen Vereinen die Ultras also kaufbestimmend sind. Wenn die nicht einverstanden sind mit dem Kauf eines neuen Spielers, dann wird der nicht gekauft, weil die genau wissen, die können den dann nicht unbeschadet auf dem Platz lassen, wenn die das nicht möchten. Das hat hier noch andere Dimensionen. Aber die Einflüsse und auch die Choreografien, die in den Stadien gemacht werden, nehmen schon starken Einfluss auf die Mannschaft und sind auch teilweise überhaupt nicht mit Gewalt in Verbindung zu bringen. Also das muss man schon trennen. Ultras sind keine Hooligans. Jedenfalls nicht alle.
Sascha Bisley, das ist der Mann mit den zwei Leben. Das erste Leben, das eher Kriminelle und Gewalttätige, das andere auf die Spur gekommen mit deutlich positiveren Aspekten. Haben Sie eigentlich diesen Weg komplett allein geschaffen oder hatten Sie da irgendwie psychologische, therapeutische Hilfe?
Ich habe mehrere Therapien gemacht, die ich allerdings selbst angeleiert habe. Es gab damals keine großartige Unterstützung. Nach dem Gefängnis wurde man entlassen und dann viel Glück auf dem neuen Weg, nach dem Motto. Ich hatte, bevor ich meinen Bewährungshelfer zugewiesen bekommen habe, hatte ich mir schon selbst einen Job besorgt, eine eigene Wohnung besorgt, war wieder in einer festen Beziehung und ab da lief das eigentlich ganz gut in der Spur. Ich bin immer wieder mal hingefallen. Das war jetzt nicht der Bilderbuchstart bei mir.
Okay.
Viele Rückfälle aufgrund der Schuldgefühle, auch immer wieder Drogen- und Alkoholeskapaden, aber das hat sich im Laufe der Jahre eingependelt und jetzt geht es mir seit langer Zeit sehr gut.
Was haben unterm Strich die Therapien gebracht?
Eine ganze Menge. Ja? Also ja, die ersten waren nicht so besonders toll. Ich glaube, das funktioniert auch nur mit jemandem, wo man sich wirklich wohlfühlt. Und das war bei den ersten beiden nicht unbedingt der Fall. Aber danach, die beiden waren doch sehr hilfreich, weil ich einfach Sachen gesehen habe, die ich vorher nicht sehen wollte.
Wobei wir eigentlich auch noch zum Schluss dieser Sendung reden wollten über die Rocker und über die Nazi-Szene. Rocker können wir fast außen vor lassen, weil das war ein Irrtum meinerseits. Über die haben sie gar keinen Film gedreht. Gleichwohl in der Stadt, in der sie leben, in Dortmund spielen Rocker sicher auch eine ganz bestimmte Rolle.
Na klar, wie in jeder Großstadt in Deutschland gibt es auch da Gebietsaufteilungen. Sind die großen Clubs, die natürlich bekannt sind überall in Deutschland. Und das ist natürlich auch in Dortmund der Fall.
Wer oder welche ist die stärkste Rocker-Gang in Dortmund?
In Dortmund sind die Banditos da sehr weit vorne. Und ich glaube auch da ohne Konkurrenz.
Ja. Ist die Nazi-Szene in Dortmund stark?
Ja, es gibt eine sehr große und sehr organisierte Nazi-Szene und ich glaube schon, dass sie auch einen starken Einfluss nimmt, wenn man sieht, dass Parteien wie die Rechte in Stadtrat gewählt werden. Es gab verschiedene Medienberichte über sogenannte Polizeistreifen, selbsternannte Polizeistreifen, die in S-Bahnen Migranten nach Fahrscheinen fragen und kontrollieren und so ein bisschen die Ordnungshüter spielen. Also es sind Ausmaße, die man so vielleicht nicht erwartet, aber Dortmund ist schon ganz schön braun verseucht.
Ja. Es gab auch mal, und das ist die Verbindung zum Fußball, so eine Figur, die einen zweifelhaften Ruhm dann irgendwann abbekommen hat, weil man ihn SS-Sigi genannt hat. Siegfried Borchert, was ist aus dem geworden?
Der ist immer noch aktiv. Also der ist ja dann letzten Endes auch in den Stadtrat gewählt worden. Er wurde irgendwann ausgetauscht gegen wirkliche Funktionäre, die dann auch was im Rücken hatten. Ist halt eine schillernde Gestalt.
Mit überschaubarer Intelligenz?
Ja, ich habe ihn persönlich jetzt so nicht kennengelernt, aber was man so sagt und wie er sich gibt, also es ist ein alter Mann mittlerweile, der in Dortmund aber auch definitiv immer noch in der Stadt erkannt wird. Also es ist schon so, ich meine, die New York Times hat über ihn berichtet und hat es schon zu zweifelhaften Ruhm gebracht bei uns, ja.
Wie gefährlich ist diese Nazi-Szene in Dortmund? Wie schätzen Sie das ein?
Ich glaube, es kommt auf die Perspektive an. Ich glaube, die Gegner, die Sie sich ausgesucht haben, sind jetzt nicht gerade entspannt, um das mal vorsichtig zu formulieren. Es gibt da einige Berichte über Familien, die weggezogen sind aus bestimmten Stadtteilen, weil sie einfach massiv bedrängt worden sind. Menschen, die sich einsetzen, die Bündnisrechts bekämpfen, haben da natürlich nicht viel zu lachen. Also gefährlich, ja, kann man schon sagen, auf jeden Fall.
Wir sind am Ende der Sendung. Welches Projekt machen Sie als nächstes?
Ich bin gerade in den Dreharbeiten zur vierten Folge von Szene Deutschland fürs ZDF und habe noch ein Theaterstück in der Schublade liegen, das noch umgesetzt werden muss. Und ansonsten bin ich gespannt, was noch für Angebote kommen. Ich bin für alles offen.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Vielen Dank für die Einladung.
Eins gehört.